Potenzial Technologie.
Wir befreien die Welt von Sockensorgen. Als Pionier gründete er 1998 und leitete als CEO und Präsident das Unternehmen BlackSocks.com während eines Vierteljahrhunderts. BlackSocks.com ist der weltweit erste Online-Händler und Abonnementservice für Socken. Mit der Expansion von BlackSocks.com hat Sami Lichti das Unternehmen mit Kunden in über 80 Ländern global erfolgreich skaliert. Herzlich willkommen, Sami Lichti, beim Swiss Capricorn Podcast.
Hallo.
Sami, die erste Frage, die ich immer meinen Gästen stelle, ist: Wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Also ich bin 69er Jahrgang, da war alles noch sehr, sehr, sehr analog. Und wir haben dann als Kinder ein Videospiel gekriegt, das hieß Video von Philips, das hieß Video 2000. Und da gab es Tennis, aber das war ein schwarzer Hintergrund mit zwei weißen Pfeilen, die man bewegen konnte. Das war so das allererste und dann kurz darauf gab es einen Commodore-Computer und mit dem konnte ich nicht viel anfangen.
Sami, du hast ja ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen aufgemacht. Damals E-Commerce kannte man das ja noch gar nicht so richtig. Das war ja gerade so die Zeit in den 90er Jahren, als das Internet aufkam und war es in einem Bereich, der absolut neu war. Ja, das heißt, da würde mich mal interessieren, was waren denn so die Herausforderungen, gerade in einer komplett neuen Welt da etwas aufzubauen?
Also es war eigentlich so, dass es von allem zu wenig gab. Es gab zu wenig Know-how, es gab zu wenig Kunden, die schon online waren. Wir hatten zu wenig Geld, wir hatten kein Beziehungsnetz. Wir hatten eigentlich nur eine Idee und nicht viel mehr. Man muss sich vorstellen, als wir entschieden haben, da war der engere Nutzerkreis des Internets, das hieß damals so, waren Leute, die mehrfach monatlich das Internet brauchen. Das waren 10% der Bevölkerung. Und von diesen 10% hat wiederum 10% jemals eine Transaktion übers Internet gemacht. Das heißt also 1% der Bevölkerung. Und das heißt, die haben gekauft Flugtickets, Bücher und Software und sonst nichts. Es gab eigentlich E-Commerce nicht. Es gab auch keine E-Commerce-Software und wir hatten auch keine Ahnung, wie wir es umsetzen. Wir haben einfach gesagt, die Idee, dass Männer immer wieder mehr vom Gleichen wollen bei Socken, wollen wir umsetzen mit dem Sockenabo. Wie wir es machen, haben wir keine Ahnung und haben dann einfach mal losgelegt.
Was waren denn noch Herausforderungen gerade in dieser Pionierzeit? Kannst du ein paar Beispiele vielleicht nochmal nennen?
Also die Technologie war sicherlich ein Riesending. Es gab nicht viele Leute, die Erfahrung haben mit Internet. Das war definitiv vor dem Hype. Wir haben das November 98 entschieden. Da war auch Google noch nicht live. Google war gegründet, noch nicht live. Dann wir irgendeinen Shop hatten oder eine Art Shop und das auf den Markt ging, dann wussten viele Leute nicht, wie man was bestellt. Also wir hatten auch zum Teil Bestellungen per Fax. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und so hat sich das einfach langsam entwickelt und dann plötzlich kam der Hype. Da hat alles geändert. Dann waren wir plötzlich im Zentrum und plötzlich war das wichtig. Und wir hatten auch plötzlich unheimlich viele Anfragen von Leuten, die investieren wollten. Aber wir haben gesagt, ja, ich glaube, bis die Leute das Internet akzeptiert haben, braucht es ein bisschen mehr Zeit. Man sieht das bei allen Technologien, es braucht immer wieder eine gewisse Zeit. Die Rhythmen sind kürzer geworden, aber bis das in den Alltag reingeht. Und das dann auch passiert, nach dem Platzen des Internetbubbles haben wir einfach weitergemacht. Und ich denke, so die Jahre 2002 bis 2010 war eigentlich die perfekte Zeit, weil es kamen mehr User online, aber nicht mehr Anbieter. Weil die haben alle gesagt, ja, das funktioniert ja sowieso nicht. Und da konnten wir relativ gut und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, einsetzen und so wachsen und einen Kundenstamm aufbauen und den fidelisieren.
Wolltet ihr auch direkt international skalieren oder ist das erst nach ein paar Jahren passiert?
Ja, als wir gestartet haben, war Payment ein Riesenproblem. Heute, wenn jemand einen Shopify-Shop hat, dann lädt ein Gratis-Plugin runter und ist überall. Damals hätte es geheißen, schon nur Kreditkartenbezahlung im 98er, der geheißen Infrastruktur in-house für über 500.000 Schweizer Franken. Hatten wir natürlich nicht und haben wir angefangen mit Rechnungszahlungen. Dann kamen die ersten Leute, die das im Ausland spannend fanden. Dann haben wir da ein bisschen, ich kann mich erinnern, ein Japaner wollte bestellen im 99 und wir hatten keine Ahnung. Und dann irgendwann schreibt er zurück und sagt, sein Onkel sei mal in der Schweiz gewesen und hätte noch eine 100er Note und hat dann die per Post zu uns geschickt und so hat er bezahlt. Das war sehr abenteuerlich, weil es gab einfach vieles nicht. Später kam, man muss sich auch vorstellen, Internet damals war nicht wie heute flat. Die Leute waren nicht online, die mussten sich einwählen, abgerechnet wurden Kilobytes. Also sogar oder auch Mobilfunk, da wurden Minuten abgerechnet, bei Internet wurden Kilobytes abgerechnet, Netflix hat noch CDs vermietet und wir hatten ein Abo. Also wir waren wirklich sehr, sehr früh und wir mussten sehr viele Leute oder Kunden auch wir ausbilden, wir mussten ihnen sagen, wie es läuft, wie machen wir eine Bestellung, was ist ein Abo, was ist Recurring Revenue und so weiter, Dinge, die heute Standard sind.
Wenn du jetzt mal zurückblickst und ja, das so Revue passieren lässt, gibt es irgendetwas, was du anders machen würdest?
In der Pionierphase, da mussten wir, wie soll ich sagen, da mussten wir sehr agil sein, weil es hat sich alles immer permanent verändert. Ich würde rückblickend früher Mitarbeiter einstellen. Wir waren da immer ein bisschen zu knapp, aber wir hatten natürlich kein Geld. Wir haben das, heute sagt man den Bootstrapping. Damals haben wir einfach eine Firma gegründet und diese harte Regel gehabt, 25% vom Deckungsbeitrag wird als Lohn ausbezahlt maximal, damit wir Geld haben, um zu wachsen. Das war zum Teil brutal. Im Sommer gab es nichts. Das ist das eine. Und das andere, was ich eigentlich nie richtig gemacht habe, ich habe immer eine Unternehmerstrategie gehabt, aber nie eine Eigentümerstrategie. Also ich habe eigentlich die Firma weitergetrieben, bis ich eigentlich nicht mehr so viel Lust hatte, weil man muss sich vorstellen, E-Commerce im 99, das war Rock'n'Roll und E-Commerce 2024, das ist Erbsenzählen. Und das hat sich so entsprechend wahnsinnig weiterentwickelt, dass ich eigentlich sehr wahrscheinlich hätte früher verkaufen sollen.
Also wenn du jetzt zurückblickst, dass du da wirklich das Unternehmen hättest, rein von dem Preis her, vom Unternehmenspreis oder?
Das vielleicht auch, aber dann hätte ich mehr Zeit gehabt, um noch was anderes zu tun.
Okay, ja gut, das stimmt natürlich. Ja. Du kennst dich ja sehr gut aus mit Marketing-Automation, also du hast es ja jetzt wirklich von der Pike auf, von der Gründerzeit miterlebt. Was würdest du denn sagen mit deiner Erfahrung, was sind die Herausforderungen, die viele Unternehmen haben, wenn es jetzt um Marketing Automation geht?
Ja, es ist schnell gesagt, aber es ist unheimlich kompliziert, weil man weiß, die Leute denken in Kampagnen. Das heißt, ich mache eine Kampagne, werte die aus. Sobald man automatisiert, wird alles dynamisch. Das heißt, man weiß nicht wann, was, an wen geht, aber man muss es trotzdem optimieren. Das heißt, man kann nicht mehr evaluieren, man muss monitoren. Und dann fragmentieren sich die Kampagnen. Und wir hatten Mühe mit dem. Ich habe ein paar Mitarbeiter komplett überfordert. Da gab es auch im Team Leute, die gegangen sind, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ich komme da nicht mehr mit. Man muss sich auch vorstellen, dynamische Texte zu schreiben, die auf der einen Seite für den Kunden relevant sind, auf der anderen Seite sich immer richtig einsetzen lassen, das ist anders. Und ich glaube, erst als wir so ein Raster gebaut haben und gesagt, okay, wir müssen so weit gehen, dass wir aufgrund der Daten für jeden Kunden ein Ziel formulieren können. Und dieses Ziel ist dann auch gleich die Segmentierung und darauf bauen wir auf. Das war eigentlich sehr spannend. Und mittlerweile gibt es auch viel mehr Technologie, die das gut unterstützt. Wir haben schon früh angefangen mit gewissen AI-Geschichten wie zum Beispiel optimaler Versandzeitpunkt und so weiter, aber dass man Texte optimieren kann, das kam dann erst so in der Schlussphase, wo ich noch dabei war.
Gibt es noch irgendetwas, was Unternehmen tun können, um effizient Kundendaten zu nutzen, um dann auch mehr Geld zu verdienen oder Produktivität zu steigern?
Also ich glaube, da gibt es unheimlich viel zu tun, weil oft sind die Daten in irgendwelchen Silos. Also es gibt da irgendwie Web-User-Daten, dann gibt es Transaktionsdaten, dann gibt es was auch immer für Daten, aber die sind alle nicht im selben Ort. Und um die sinnvoll nutzen zu können, geht es eigentlich nur, dass man diese Silos auflöst, die Daten überall hat und dann auch versteht, wie man daraus gescheite Segmente machen kann. Mhm. Wir haben das bei uns so gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt ein Ziel, dass wir die Abonnenten behalten wollen, also das wäre Churn Prevention, was müssen wir da machen? Dann bei den Leuten, die regelmäßig Einzelbestellungen gemacht haben, die müssen wir einfach aktiv behalten. Dann gibt es die, die qualifizieren für Cross-Selling, Upselling und schlussendlich reaktivieren in verschiedenen Stufen. Und dann haben wir über die Automation auch verschiedene Kanäle ausspielen können. Also es ist oft haben die Leute das Gefühl, es sei nur E-Mail-Marketing. Wir haben darüber Postmailings gemacht, wir haben darüber Social Media ausgesteuert, wir haben darüber zum Teil auch gewisse Google-Signale gegeben, wir haben SMS verschickt, wir haben WhatsApp gemacht und wir haben auch natürlich E-Mail gemacht. Und so geht es dann auch darum, wem schicke ich welche Nachricht, in welcher Reihenfolge, weil gewisse Medien, die sogenannten Owned Media wie E-Mail, sind gratis. Wenn ich aber keine Permission habe, dann geht es nicht. Dann ist das große Problem auch das Capping. Wie oft schicke ich was? Weil ich will ja nicht nerven, ich will meine Kunden nicht verärgern. Ich will aber auch nicht, dass sie mich vergessen. Das sind alles so Dinge, die man schlussendlich ausprobieren muss. Und ich glaube, die Angst, was falsch zu machen, prägt viele Firmen. Und wenn so Dinge aufkommen, und dann muss man einfach damit rumspielen. Und ich glaube, heute ist Marketing besteht nur noch aus Funnels. Und diese Funnels, die muss man beherrschen, man muss die Botschaft in haben und man muss wissen, wie man das aufsteuert.
Das hört sich nach einem sehr systematischen, analytischen Prozess, wo viele Daten ausgewertet werden und dann schlussendlich zum Erfolg führen.
Durchaus. Das war natürlich am Anfang irgendwie, waren wir sehr euphorisch und waren nicht so strukturiert und haben auch zum Fehler gemacht. Wir haben zum Beispiel über Kanäle segmentiert, was völlig falsch ist, weil eigentlich geht es immer um den Kunden. Also ich glaube, das ist das, was oft passiert, wenn man neue Technologie hat, man geht von der Technologie aus. Völlig falsch. Man muss vom Kunden ausgehen und dann sagen, okay, was brauche ich? Was muss ich von dem wissen? Was muss ich da machen? Woher kommen die Daten? Wie aktuell sind die Daten? Welche Daten muss ich auch rechnen? Also ich kann da ja zum Beispiel nimm so ein einfaches Thema, Time Between Purchase. Also wie viel Zeit ist sein Einkaufsrhythmus? Wenn ich einen Kunden habe, der schon 10-mal bei mir angekauft hat, dann sehe ich einen Pattern. Und solche Daten kann ich auch rechnen mit den Bestehenden, um dann quasi die Zukunft zu planen. Und klar, wenn ich weiß, der bestellt zum Beispiel alle 400 Tage, dann beginne ich den Marketingprozess nicht bei 400 Tagen, weil dann habe ich das Risiko, dass er fremd geht. Dann beginne ich das vielleicht bei 360 Tagen, um den Kontakt wieder warm zu halten und so weiter. Das sind so Dinge, die unheimlich wichtig sind. Und ich werde oft gefragt, welches Tool? Ein Freund von mir, der Marketingprofessor ist, sagt immer dasselbe. If you give a better tool to a fool, you just have a better fool. Und ich glaube, es ist genau das. Weil Features, wir sehen das bei Textverarbeitung. Ich kann nicht die Hälfte der Dinge, die Office kann. Ich brauche es auch nicht. Daher sind die Features nicht wichtig, sondern dass man ein Business Case hat, dass man weiß, was man machen will und das dann auch sauber aufsetzt, monitort und permanent verbessert.
Siehst du noch viel brachliegendes Potenzial, gerade was Marketing-Automation angeht, gerade bei, ich sag jetzt mal, KMUs zum Beispiel, wo vielleicht der Prozess nicht so systematisch, aber das Potenzial riesig ist?
Ja, ich glaube, wenn man was automatisiert, braucht es einen Prozess. Und häufig ist gerade bei solchen Dingen, die früher immer von Hand gemacht wurden, war das eher so ein bisschen ad hoc. Es gab keinen etablierten Prozess. Und dann kommt es natürlich aufs Produkt an. Socken braucht man, mit Ausnahme vielleicht im Hochsommer, immer. Daher ist das viel einfacher, als wenn man ein saisonales Produkt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Initialaufwand lohnt sich, damit man im Prinzip am Anfang relativ einfach die Leute automatisiert angehen kann, so ein Grundrauschen entsteht und man dann diese einzelnen Funnels verbessern kann.
Sami, ich würde gerne auch noch über das Thema, was uns natürlich sehr beschäftigt ist, die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. Und da hast du natürlich auch sehr viel Erfahrung. Was sind denn so die Herausforderungen, gerade in so einem Wachstumsunternehmen, wenn man jetzt neue Mitarbeiter rekrutiert? Wo hast du da die Challenges gesehen?
Also wir haben ja eigentlich häufig, also wir 98 E-Commerce, Abo-Commerce, hatte niemand eine Ahnung. Dann kam Google AdWords und dieses ganze Online-Marketing-Geschichten, die sind erst in den Nullerjahren gekommen. Da hatten wir auch Leute, die das machen mussten, niemand hatte eine Ahnung. Dann haben wir unsere erste App mit NFC-Verbindung und einen Sockenreader gemacht im 2012. Da hatte niemand Ahnung mit Apps. Und entsprechend konnte ich nie Fähigkeiten rekrutieren, sondern ich musste Personen rekrutieren. Und ich musste die Leute dann dahin bringen. Und auch die Fähigkeiten, die hatte ich ja selber auch nicht. Also ich war nicht der Chef, der Stände und sagen, ich arbeite dich ein und dann wissen wir, sondern wir waren eine Firma, die eigentlich immer einen Schritt voraus war und entsprechend mussten wir Leute haben, die neugierig sind, die willens sind, Dinge auszuprobieren, die motiviert sind, die Probleme angehen, die und das ist eigentlich mehr, wenn man mal von Grundvoraussetzungen wie Intelligenz und eine minimale Bildung ausgeht, ist es schlussendlich ein Mindset, den man anstellt.
Wie kannst du denn sowas erkennen bei einer Person, die du zum Beispiel noch nicht so gut kennst? Oder wie kannst du es testen zum Beispiel, also dass du oder muss man da vielleicht einfach ein paar Wochen auch mal mit der Person gearbeitet haben?
Ja, ich glaube, man merkt relativ schnell, ob jemand neugierig ist, ob jemand da weitergeht, das merkt man. Und ich habe so eine Erfahrung gemacht, dass eigentlich der soziale Hintergrund extrem wichtig ist. Meine besten Mitarbeiter, die ich je hatte, der Vater hatte Kirschbäume. Das heißt, er wusste genau, okay, jetzt kommt das Gewitter, die Kirschen sind reif, die müssen vom Baum. Dann wird nicht diskutiert, dann geht man raus, weil wenn das Gewitter kommt, ist die Ernte futsch. Der zweite Mitarbeiter, ist in einer Pension aufgewachsen, also nicht mal ein Hotel, sondern eine einfache Pension in Bergen. Und wenn die Kunden was wollten und die Eltern nicht da waren, hat schon mit 10 eigentlich angefangen, Probleme zu lösen. Und auch wenn er da nicht aktiv gearbeitet hat, aber wenn irgendein Gast ein Problem hatte, der hat das gemacht. Und ich glaube, das ist diese Hands-on-Mentalität, die sehr früh geprägt wird. Und man merkt sehr schnell, welche Fragen gestellt werden. Leute, die dann nur sich darüber informieren, wie nah der Parkplatz ist und so weiter, dann weiß man ja, okay, die sind vielleicht...
Die Ferien.
Genau.
Dann, Sami, würde ich mich nochmal interessieren, Technologie verändert sich ja jetzt aktuell rasend schnell. Ich glaube, noch nie so schnell wie in der Menschheitsgeschichte. Worauf sollten denn Kandidaten achten, um sich fit zu halten für den Arbeitsmarkt? Was sind so deine Meinung dazu?
Ich glaube, man muss einfach die neuen Dinge ausprobieren, sich selber eine Meinung bilden, das auch ein bisschen nicht jeden Hype mitmachen, nicht diesem, ich nenne es Passwort-Bingo verfallen, weil schlussendlich mein Vater hat mir immer gesagt, mach nichts, das du nicht verstehst. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich Dinge verstehen wollte. Und ich kann mich erinnern, die NZZ hat eine NZZ-Folie über künstliche Intelligenz im 2007 gemacht. Das habe ich verschlungen und das habe ich irgendwie spannend gefunden, das Thema. Und da waren wir ja, das gab es dann ja schon, aber in einer anderen Form als heute. Und ich habe mich dann immer ein bisschen neugierig, war ich, was passiert nicht und irgendwann kann man es brauchen. Und ich habe gestern einen Podcast von McKinsey gehört, die haben ein paar Tech, die haben gesagt, ja eigentlich sind wir jetzt da mit diesen Language Models, wo das iPhone war, als es auf den Markt kam. Und ich kann mich gut erinnern, ich hatte damals so ein Jailbreak-Handy aus den USA, weil es in Europa noch nicht verfügbar war. Und eigentlich war es ein faszinierendes Gerät, aber es konnte nichts. Und heute, was macht das? 18 Jahre später können die unheimlich viel, sind unheimlich powerful, aber die Konzepte kamen ja von damals, einfach die Möglichkeiten technisch waren noch nicht so gut. Die Kameras waren nicht gut, die Akkus waren nicht gut, man hatte noch nicht Flat-Daten, weil das war unheimlich teuer, wenn man dann Google Maps brauchte im Ausland, das ging richtig ins Geld und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass man die Grundkonzepte versteht und dann irgendwie sich überlegt, wie kann man die für einen Geschäftsnutzen einsetzen. Weil Features nützen niemandem was, wenn sie nicht einen Mehrwert bringen fürs Unternehmen oder den Kunden, fürs Unternehmen, dass es weniger kostet, um etwas zu produzieren, beziehungsweise für den Kunden, dass er die Kaufbereitschaft steigt.
Mhm. Was können denn Unternehmen tun, um attraktiv auch für Mitarbeiter zu bleiben oder auch um gute Talente zu halten? Was ist denn da so deine Meinung?
Also ich bin überzeugt, die guten Leute wollen coole Projekte machen. Das ist, und wenn man coole Projekte hat und dass die Projekte auch so aufgegleist sind, dass diejenigen, die es machen, auch mitbestimmen, nicht nur wie es gemacht wird, sondern auch was gemacht wird, dann entsteht ein Klima, wo sich gute Leute gut entwickeln. Wenn man zu stark einschränkt und zu wenig Freiraum hat, dann geht es weniger. Und ich denke, viele Nebendinge, ob jetzt ein Tischfußballkasten in der Cafeteria steht oder nicht, das ist nicht much entscheidend. Aber ich glaube, gute Leute wollen gute Projekte machen, mit denen sie sich verwirklichen können. Und wenn man das schafft, dann passiert was. Und ich glaube auch, die Digitalisierung führt zu flacheren Hierarchien. Weil Digitalisierung schafft Transparenz. Und Transparenz heißt, es braucht gewisse Managementstufen nicht mehr, weil die sind eigentlich nur entstanden, um Informationen top-down diffundieren zu können. Und ich würde auch sagen, ganz böse, das meine ich auch böse, es gibt im mittleren Management gab es gewisse Stufen, die haben sich nur am Leben erhalten, indem sie den kleinen Informationsvorteil immer genutzt haben, um ihre Position zu stärken. Und mit Digitalisierung entfällt das.
Das heißt also, in der neuen Welt mit KI wird das mittlere Management eine schwierige Zeit haben.
Ich denke, die Hierarchien werden flacher und ich finde das eine gute Entwicklung.
Okay. gerade beim Thema natürlich jetzt, wie der Jobmarkt sich verändert, wenn wir darüber noch ein bisschen sprechen können, welche Jobs werden deiner Meinung nach wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Also ich glaube, auch wenn künstliche Intelligenz, das Wort Intelligenz drin hat, den Namen Intelligenz drin hat, so intelligent ist es ja noch nicht. Wenn man sich überlegt, man nimmt Vergangenheitsdaten und rechnet die Wahrscheinlichkeit für die Zukunft. Und wenn man sich das sauber überlegt, dann heißt es ja eigentlich, es gibt nichts, das neu dazukommt, sondern es gibt nur die Dinge, die schon da sind, kann man effizienter, besser, schneller machen. Und ich glaube, den Menschen braucht es für dieses Inkrementelle, für dieses Zusätzliche. Wenn ich mir jetzt, ich nehme ein plakatives Beispiel, Musik. In der Zeit, in der ich mich in meinem Erfahrungsschatz, da kam irgendwie Disco, dann kam Punk, dann kam Hip-Hop, dann kam Industrial, dann kam die ganze elektronische Musik. Da hat sich so viel entwickelt. Das sind alles neue Dinge. Heute mache mir AI einen super Pop-Song, einen super Country-Song, aber der macht mir keine neue Musikrichtung. Er kann vielleicht noch Fusion machen oder was auch immer. Er kann Bestehendes neu arrangieren. Und,
also dafür brauchst du dann wieder den Menschen, um einen neuen Musikstil zu entwickeln.
Zum etwas Neues. Und ich glaube, so wie es jetzt aufgestellt ist, kann man in einem Kreativitätsprozess AI super brauchen, um die eigenen Denkschemen zu sprengen. Also ich mache das ab und zu, dass ich mich quasi mit ChatGPT unterhalte und dann merke, dass plötzlich kommt was Neues dazu und erweitert meinen Horizont. Das kann sein. Aber grundsätzlich, wenn man auf die Vergangenheitsdaten schaut, kann man nur Dinge effizienter machen, aber vielleicht nicht effektiver. Und da braucht es den Menschen. Also all diese repetitiven Arbeiten, oder anders gesagt, das Was macht der Mensch, das Wie macht die Maschine.
Sam, ich würde gerne auch noch ein bisschen was über dich persönlich, also eine Selbstreflexionsfrage stellen. Was ist deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Also ich habe eigentlich mein Leben lang Brücken gebaut und ich bin in einer zweisprachigen Stadt aufgewachsen, wo man eigentlich nicht so Deutsch spricht, nicht so Westschweizisch, sondern Bieler. Und da ist man eigentlich so wie die Brücke und das hat sich dann immer wieder gezeigt. Ich war immer eigentlich mit einem Fuß in einer Welt und einem Fuß in einer anderen Welt. Privat, ich war Pionier im Snowboard, ich war Pionier im Mountainbike, dann Freeriding, Ski. Da war ich immer sehr früh und im Beruf habe ich eigentlich dann ziemlich schnell gemerkt, ich habe BWL mit Marketing studiert. Ich habe dann viele Kundenprojekte gemacht, wo es eigentlich darum geht, Kunden zu verstehen. Das war immer meine Rolle. Und habe dann relativ früh Daten dazu genommen, Technologie. Ein super Beispiel, ich habe in London gearbeitet in den 90er Jahren und da ging es darum, Pubs anzusiedeln. Und die hatten eine Flop-Quote von etwa 40%. Und damals hat der englische Staat Steuererklärungsdaten verkauft und darin stand, wo die Leute wohnen, wo sie arbeiten und ungefähr wie viel sie verdienen, also ohne Namen. Und wir haben im 97 ein Projekt gemacht, wo wir das auf ein Mapping gemacht haben mit Technologie. Aus der Annahme, die Leute gehen da ein Bier trinken, wo sie umsteigen. Und das war damals, sagen wir, wow, weil das war auch richtig kompliziert, das auf eine Karte zu bringen, all diese Daten. Und haben dann gesehen, okay, da steigen am meisten Leute um und haben dann angefangen, die Pubs da anzusiedeln. Und die Flop-Rate ging auf unter 10%.
Wow.
Und das geht ja eigentlich immer am Schluss. Ich bin kein Techniker, aber wir haben Technologie genutzt, um auf Englisch würde man sagen, Consumer Insight zu nehmen, Daten und daraus ein Geschäft zu machen. Und das ist so eigentlich banal, was ich seit über 30 Jahren mache.
Wow. Und da du ja auch so sportbegeistert bist, würde mich mal interessieren, was hast du denn aus dem Sport gelernt, was du auch in deiner Unternehmerlaufbahn anwenden konntest?
Also ich habe in jungen Jahren Leistungssport gemacht und wir haben, als wir gegründet haben, gesagt, haben wir immer dasselbe gesagt, mein damaliger Geschäftspartner hat auch Leistungssport gemacht. Und wir haben gesagt, wir gehen nicht aufs Feld, um zu verlieren. Also das war das war für uns nie eine Option. Und ich glaube, da sind wir, aufgeben geht nicht. Also wir sind da relativ hart dran. Und jetzt bei all diesen Sportarten, wo wir ja auch keine, ich weiß noch, ich habe, ich konnte niemanden fragen, wie man Snowboard fährt, weil ich der Einzige war. Heute geht man in einen Kurs und der Lehrer sagt dann, wie es geht. Und entsprechend haben wir dann einfach auch diese Idee von, wir wollen was, wir probieren es aus, wir wollen was, wir probieren es aus. Das haben wir unbedingt, aber da muss man dranbleiben. Es geht nicht ein Versuch und wenn man auf die Nase fällt, sondern man steht auf und ich glaube auch die Routine. Wenn ich mich im Sport verbessern will, dann kann ich nicht einmal am Wochenende rennen gehen und dann bin ich super drauf, sondern ich muss es regelmäßig machen. Und Unternehmertum ist nichts anderes, als dass man einfach diesen Marathon rennt von A bis Z.
Gibt es denn eine bekannte Persönlichkeit, die du besonders bewunderst und auch warum oder mehrere Persönlichkeiten?
Ich habe immer Leute gemocht, die eine Vision haben und die den Mut hatten, das auszuprobieren. Und da gibt es die großen Namen, die man immer kennt. Steve Jobs war jemand, der hatte den Mut, ein Telefon ohne Tastatur zu machen. Das war in einer Zeit, als BlackBerry der King war, war das revolutionär. Und solche Leute haben mich immer stark beeindruckt. Auch Richard Branson fand ich, der hat mit Virgin, mit Musik angefangen und hat dann gesagt, ja, eigentlich hätte er ja Fans für seinen Brand und ging dann so weit und hat Lebensversicherung auch noch verkauft. Ich glaube, eine Zeit lang waren es über 30 verschiedene Branchen, die er abgedeckt hat unter dem Label Virgin. Und ich glaube, da ist auch das Gefühl, das man den Leuten gibt, ist sehr wichtig. Ich habe meine Lizenziatarbeit zum Thema Erfolgswirkungen des Industrial Design für Kleincomputer geschrieben. Und meine These war im 93, wenn die Computer nicht mehr grau und eckig sind, schaffen sie es quasi vom Büro ins Wohnzimmer. Mein damaliger Professor hat gesagt, kann nicht sein, Computer, das sind Arbeitsmaschinen, die werden da bleiben. Und die Diplomarbeit wurde dann auch nicht so wahnsinnig toll bewertet. Dann kam der iMac, der genau das gemacht hat. Der kam dann 4 Jahre später. Und heute ist ja jeder Computer durchgestylt, ist ein Lifestyle-Produkt und ist genau das passiert. Aber ich glaube, dass man das Gefühl, das man den Leuten gibt, das hat Apple verstanden, das hat Virgin verstanden, andere weniger.
Also da wirklich ein Gefühl zu transportieren, dem Kunden, den Menschen, um auch das Brand zu positionieren, das ist noch eine Kunst, ist ja auch nicht einfach, sowas zu machen.
Genau, also dieses, was erlebt der Kunde, wenn er was braucht?
Also das Kundenerlebnis, das auch zu transportieren.
Genau, analog, digital, was auch immer.
Gibt es ein Satz, Motto oder Credo, nach dem du lebst?
Ja, es ist so, geht nicht geht, gibt's nicht. Das nicht. Ist schon ein bisschen irgendwie, oder irgendwie, es geht in die Richtung, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht geht, das wird dann schon gehen, man muss einfach dranbleiben.
Man muss dranbleiben. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, wie würde KI, wenn du dich jetzt mal in 2 Jahren in die Zukunft projizierst, wie würde KI dein Leben verbessern?
Ja, ich glaube, es geht alles, was irgendwie repetitiv, langweilig ist. Es sollte einem mehr Platz geben zum Denken.
Sami Lichti, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinen Unternehmungen und freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Vielen Dank.